Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Immer mehr Menschen fordern Solidarität mit dem algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal. Warum er seit 11 Tagen in einem Gefängnis in Algier festgehalten wird und was ihm dort droht, das ist unser erstes Thema. Wir treffen den Schriftsteller Heinz Strunk in Thomas Manns Geburtsstadt Lübeck. Anlass ist Strunks neuer Roman Zauberberg 2. Morgen erscheint er. Und wir empfehlen neue Filme der Woche, darunter ein Künstlerporträt des 1994 verstorbenen Fotografen und AIDS-Aktivisten Jürgen Baldiger. 2011 bekam der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft, französisch-algerisch, lebt aber vor allem in Algerien, auch wenn seine Bücher über das Land dort nicht erscheinen dürfen. Vor 10 Tagen wurde Sansal bei der Einreise am Flughafen von Algier festgenommen. Dann fehlte jede Spur von ihm. Gestern nun wurde er der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt. Wegen kritischer Äußerungen zur algerischen Geschichte droht dem 75-jährigen Sansal eine jahrelange, vielleicht sogar lebenslange Gefängnisstrafe. Stefan Ehlert ist ARD-Korrespondent im marokkanischen Rabat. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Noch hat Boualem Sansal wohl keinen unabhängigen Rechtsbeistand, kann sich also selbst nicht öffentlich äußern. Was weiß man über seinen aktuellen Zustand?
Ja, nichts Genaues. Ein Pariser Anwalt sprach gestern von verletzten Gefühlen und davon, dass der Freiheitsentzug für einen so alten Mann ein harter Schlag sei. Da war aber nicht von der Versorgung mit Medikamenten die Rede, also von Blutdruckpillen oder sonst was, von Krankheiten war nicht die Rede. Aber algerische Gefängnisse sind natürlich kein Erholungsort und Boualem Sansal ist 75 Jahre alt. Das dürfen wir eben nicht vergessen.
Sansal ist ein scharfer Kritiker des algerischen Regimes und auch des Islamismus. Was genau wird ihm vorgeworfen?
Am Dienstag ist er ja der Staatsanwaltschaft vorgeführt worden, das haben Sie ja ausgeführt. Und dem Anwalt zufolge ist er gemäß § 87 des Strafgesetzbuches in U-Haft genommen worden. Und dahinter verbergen sich ganz allgemein Angriffe auf die Sicherheit des Staates. Da gibt es sehr viel Interpretationsspielraum.
Was hat er denn gesagt? Was bringt seine Kritiker so in Rage?
Ja, darüber kann man mutmaßen. Da gibt es ganze Fernsehrunden drüber, vor allem in Frankreich, die darüber mutmaßen. Mit öffentlichen Erklärungen ist man hier ein bisschen geizig. Indirekt kann man da was raushören. Algerien ist generell ein sehr opakes, geschlossenes System. Sie bekommen keine direkten Antworten auf ihre Fragen und oft nicht mal Ansprechpartner. Aber heute stand in einer regierungsnahen Zeitung, also andere als regierungsnahe gibt es ja eigentlich nicht mehr, dass er beschuldigt sei, er habe die nationalen Gefühle der Algerier verletzt. Das ist jetzt noch nicht strafrechtlich relevant, aber von der Meinungsäußerung her schon sehr stark. Und Hintergrund wird angesehen ein Interview, das Sansal in Frankreich gegeben hat. Und darin hat er sich kritisch zur Frage der algerischen Westgrenze geäußert, also zu der Grenze mit Marokko, wo ich mich gerade aufhalte. Dahinter steckt immer der Konflikt mit Marokko um die Westsahara. Das ist sozusagen algerische Staatsraison, Marokko, die Westsahara nicht zu überlassen. Und möglicherweise ist Sansal da zwischen die geopolitischen Fronten geraten. Kürzlich hat ja auch Frankreich sich positiv geäußert zu Marokkos Plänen, der Westsahara eine Teilautonomie zu gewähren unter marokkanischer Hoheit. Und da sehen sich die Algerier zu Reaktionen gezwungen und die gab es auch in letzter Zeit ständig.
Wie ist dann das einzuordnen, dass Sansal dieses Interview, von dem Sie sprechen, einem rechtsextremen französischen Kanal, nämlich Frontière, gegeben hat?
Das ist für mich sehr schwer einzuschätzen, weil ich mich in dem Feld in Frankreich nicht auskenne. Ich vermute schon, dass es eine bewusste Provokation gewesen sein könnte. Und aufgrund seiner anti-islamistischen Haltung ist er natürlich bei der Rechten und bei der extremen Rechten, also bei Islamfeinden, pauschal erstmal angesehen. Ich hoffe nicht, dass er sich denen ideologisch angenähert hat. Das steht eigentlich nicht zu befürchten.
Boualem Sansal ist Europäer, auch eben die deutsche Außenministerin und ihr französischer Kollege haben von der algerischen Regierung Aufklärung über die Verhaftung verlangt. Und in Deutschland haben heute die Geschäftsstelle des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und das Online-Kulturmagazin Perlentaucher gemeinsam eine Solidaritätskampagne gestartet mit prominenten UnterstützerInnen, darunter Anne Applebaum, Hertha Müller, Navid Kermani, Orhan Pamuk, viele andere. Die fordern Sansals sofortige Freilassung. Wie ist Ihre Einschätzung? Wovon lässt sich die algerische Regierung beeindrucken und möglicherweise bewegen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Sie sprechen da tatsächlich diesen größeren Hintergrund an, nämlich den sich verschärfenden Konflikt um die Westsahara. Da droht mancher im Moment zwischen die Fronten zu geraten. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hatte sich auch letzte Woche ja schon mit dem Merlin Verlag, das ist Sansals Verlag in Deutschland, geäußert und die sofortige Freilassung gefordert. Da hat also eine Kampagne begonnen. Es kann sein, dass dieser erhöhte öffentliche Druck möglicherweise nicht unbedingt hilft, weil Algerien muss ja reagieren. Die müssen ja irgendwie sagen, wir sind ein Rechtsstaat, obwohl sie das nicht sind. Und die Gerichte müssen sprechen. Im Kern geht es darum, was kann man Algerien anbieten, während Marokko in der Westsahara-Frage davonschreitet und weiter Fortschritte macht. Was kann man Algerien anbieten, um mit diesem Staat im Gespräch zu bleiben, damit die auch etwas sozusagen haben, einen Fortschritt erkennen können. Und da diese Krise ist, glaube ich, extrem stark vernachlässigt. Und das muss man in dem Kontext sehen.
Reagieren denn Deutschland und Frankreich tatsächlich Hand in Hand?
Das ist schwer zu beurteilen von außen. Frankreich hat sich eigentlich sehr stark geäußert. Präsident Macron selber sagte, er sei besorgt und verfolge diesen Fall. Das ist schon sehr hoch gehängt. Das hatten wir in Deutschland so nicht. Dann hat das Auswärtige Amt in Paris zurückgerudert und gesagt, naja, man solle da mal nicht so laut werden. Das könnte möglicherweise dem Fall schaden. Dann ist man aber heute wieder sehr deutlich geworden und hat gesagt, es sei komplett inakzeptabel, dass der französische Staatsbürger verhaftet wurde. Und das Auswärtige Amt, da hatte ich gestern nachgefragt, kam dann auch abends mit einer Reaktion heraus, die war dann aber etwas vorsichtiger. Also man zeigt sich sehr besorgt, das ist auch schon deutlich, aber man ist nicht so auf Krawall gebürstet. Also es ist klar, dass sich solche Krisen nur diplomatisch letztlich lösen lassen.
Was könnte denn ein Angebot an Algerien sein?
Ja, das habe ich mich auch den ganzen Tag gefragt, ehrlich gesagt. Ich dachte immer, vielleicht ein Meereszugang auch am Atlantik. Vielleicht, das hat ja der Beauftragte der Vereinten Nationen vorgeschlagen, dass es ein Teil der Westsahara, die Marokko beansprucht, abgespalten wird und der Polisario überlassen wird, also der Unabhängigkeitsbewegung, die von Algerien unterstützt wird. Das haben die Marokkaner aber in Bausch und Bogen abgelehnt. Also es ist sehr schwierig, da wird auch mit scharfen Geschossen gearbeitet. Da ist ja schon der französische Botschafter ausgewiesen worden und der algerische aus Paris abgezogen. Also das ist eine ziemlich starke Krise, die sich da zuspitzt. Und das müssen Diplomaten beantworten und wir Journalisten berichten dann drüber.
Wird in Marokko, wo Sie sitzen, auch über den Fall berichtet?
In intellektuellen Kreisen würde ich mal sagen, ja. In den Zeitungen habe ich jetzt so noch nichts gesehen. Marokko nutzt natürlich jede Chance, Algerien schlecht dastehen zu lassen. Aber ob sie jetzt gerade in der Frage von Menschenrechten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit die Fahne hochhalten, das wage ich zu bezweifeln.
Große Sorge um den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal. Die Hintergründe seiner Festnahme in Algier beleuchtete ARD-Korrespondent Stefan Ehlert. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke.
100 Jahre Zauberberg. Wir haben den runden Geburtstag von Thomas Manns großem Bildungsroman ja schon ausführlich am 20. November im Programm gewürdigt. Aber es gibt ja auch eine Fraktion, die das Jubiläum erst auf den 28. November datiert, auf morgen. Vielleicht gehört der Schriftsteller Heinz Strunk dazu, denn sein neuer Roman Zauberberg 2 erscheint an diesem Donnerstag. Natürlich ist es eine Auseinandersetzung mit Thomas Manns epochalem Werk, das 1914 im schweizerischen Davos spielt. Tobias Wenzel hat sich nicht in Davos, aber nach der Strunk-Lektüre mit ihm in Thomas Manns Geburtsstadt getroffen.
Überall Lärm in Lübeck, Bauarbeiten in der Fußgängerzone. Und aus dem Buddenbrook-Haus dringen die Renovierungsgeräusche bis nach draußen.
Don't forget to hüpf,
heißt es in Heinz Strunks neuem Buch. Und nun springt Strunk rasch in den Eingang des Buddenbrook-Hauses, um dem Regen zu entkommen und im Trockenen über seinen Roman Zauberberg 2 zu sprechen.
Ich fand einfach die Idee originell, ein literarisches Monument mit einer schnöden 2 zu versehen. Allein das fand ich in der gewissen Frechheit irgendwie ganz gut.
Strunk hat Thomas Manns Sanatoriumsgeschichte aus den Schweizer Hochalpen in Norddeutschland gespiegelt. Mit einigen Parallelen und Figurenentsprechungen. Aus Hans Castorp wird Jonas Heidbrink.
Ich bin weniger als ein kleiner Fisch, weniger als eine Schnecke, eine Kaulquappe. Ich bin nichts.
Heidbrink erscheint sein Leben sinnlos. Als junger Mann ist er durch den Verkauf seines Start-up-Unternehmens Multimillionär geworden und dann in ein tiefes Loch gefallen. Mit Mitte 30 hat er so starke Depressionen, dass er einen Monat in einem edlen Sanatorium in Mecklenburg bucht. Zu Recherchezwecken hat sich auch Strunk als Selbstzahler in eine Privatklinik begeben. Nur ein Therapeut habe ihn erkannt.
Oder die anderen, die mich möglicherweise erkannt haben, haben es mich nicht spüren lassen. Also ich war da Patient oder Patienten und das war tatsächlich so in diesen 10 Tagen, in denen ich da war. Die erste Hälfte oder die ersten 6, 7 Tage habe ich mich ziemlich isoliert gefühlt. Und dann kam so ein Dreh, dass ich dann plötzlich irgendwie mich in diesem sozialen Gefüge irgendwie einigermaßen zurechtgefunden habe.
Von Gruppentherapie mit Musik und Tanz über Kulturabende, in denen etwa Selbstgetöpfertes präsentiert wird, bis zum Essen wie im guten Restaurant. Jonas Heidbrink gefällt die Routine in der Luxusklinik so gut, dass er gar nicht mehr weg will. Ganz so wie Hans Castorp in Der Zauberberg von Thomas Mann. Strunk selbst hat dagegen das Sanatorium nach 10 Tagen gerne wieder verlassen. Wie seine Hauptfigur denkt Strunk allerdings viel über den Sinn des Lebens nach und über den eigenen Tod.
Also ich habe jetzt das Gefühl, seitdem ich 60 geworden bin, dass die Zeit gewissermaßen rückwärts läuft, und zwar bis zum 80. Ab 80 beginnt die Todeszone. Das heißt, es bleiben mir jetzt noch 18 Jahre etwa.
Strunk überführt einmal mehr gekonnt Melancholie in Tragikomik und beißenden Humor. So auch als Heidbrink in der Klinik überraschend religiöse Anwandlungen bekommt und sich vorstellt, er rufe Gott an.
Wirst du mir helfen? Keine Zeit, keine Lust. Wirst du mich retten? Geht nicht. Lieber Gott, ich habe mich an all deine Gesetze gehalten. Da wirst du mich doch nicht in der Stunde großer Not um meinen himmlischen Lohn bringen. Halt endlich das Maul, du Arschloch! Jede Sekunde fliegen Millionen Bittgebete in Gottes Ohr und der Allwissende ist müde.
Am Anfang hasst Heidbrink noch einige Patienten und Mitarbeiter der Klinik. Passenderweise erfindet Strunk für den Roman das Wort Hassomat. Was für einen Wert würde das Gerät heute wohl beim Autor anzeigen?
Der Hassdruck, der ähnlich wie der Blutdruck vom Hassomat gemessen wird, der war früher ungleich höher. Das hängt in erster Linie damit zusammen, mit meiner Frustration über viele Jahre, dass ich nun überhaupt nicht klargekommen bin mit meiner Laufbahn. Und diese Frustration führt automatisch zu einer Grundwut und daraus resultierend irgendwie mehr oder minder irgendwie ständigen Unwohlsein und auch so Hassgefühle gegenüber Leuten, die es vermeintlich besser haben. Und das ist irgendwie auch eine ganz gute Erklärung für die Existenz von sowas wie die AfD. Da denke ich, sind auch sehr viele Leute dabei, wo man mal den Hassdruck messen sollte mit dem Hassomat.
Ein Kran auf dem Lübecker Marktplatz stört unser Interview. Im Roman freut sich Jonas Heidbrink dagegen über den Baulärm auf dem Klinikgelände, weil er mit ihm optimistischen Tatendrang verbindet. Es ist eine große Freude, Zauberberg 2 zu lesen, auch wegen der stimmungsvollen Beschreibungen.
Ein Geschwader Kraniche schwebt wie an einer Schnur gezogen. Mit gestreckten Hälsen schrauben sie sich in den Himmel und verschwinden. »Hallo«, ruft Heidbrink, »was ist mit mir? Nehmt mich mit!«
Heinz Strunk gelingt mit Zauberberg 2 eine originelle Hommage an Thomas Mann. Der wurde in der Marienkirche getauft, vor der Strunk nun im Nieselregen steht. Es ist kalt geworden. Dagegen hilft nur noch Bewegung.
Don't forget to hüpf.
Tobias Wenzel war mit Heinz Strunk in Lübeck unterwegs. Morgen erscheint Zauberberg 2 im Rowohlt Verlag. Und ab Anfang Dezember geht Heinz Strunk damit auf Lesereise. Die ersten Stationen sind Erfurt, Berlin, Potsdam und Kiel.
Kino.
Die dunkle Jahreszeit zieht viele wieder mehr ins Kino. Entsprechend starten Donnerstag auch wieder viele neue Filme. Zwei hat unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ausgewählt und die könnten unterschiedlicher kaum sein. Wir werden über den Action-Thriller City of Darkness aus Hongkong reden. Der hatte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, weshalb ihm ja schon mal ein gewisser Kultstatus vorauseilt. Beginnen wollen wir aber mit dem Künstlerporträt Baldiger, entsichertes Herz. Jürgen Baldiger war Fotograf und AIDS-Aktivist. Er kam 1979 nach Berlin und ist 1994 mit nur 34 Jahren gestorben. Bekannt ist er vor allem für seine expressiven Fotos der schwulen Subkultur. Anke Lewicke, wie nähert sich der Regisseur Markus Stein diesem Leben?
Naja, also Baldiger war ja Sohn eines Bergarbeiters aus Essen und er kam dann nach Berlin, weil er Künstler werden wollte. Und sein Leben hat er verdient. Er war ausgebildeter Koch, also hat er in Restaurants geshoppt und als Stricher gearbeitet. Und alles, was er erlebt und erfahren hat, hat er in Tagebüchern festgehalten.
Berlin, 26.01.79. Jürgen Baldiger. Dieses Buch schildert meine Gefühle und Empfindungen, die ich versuche in Gedichten und Sprüchen festzuhalten. Und um zu lernen, sich bewusst Gedanken zu machen, um meiner Person selber und das, was mich umgibt und bewegt.
Ja, 40 Klatten hat er wirklich geschrieben, aus denen immer wieder vorgelesen wird. Dann kommen noch Freunde und Wegbegleiter zu Wort und wir lernen eben einen jungen Mann kennen, der wirklich mit den Worten ringt, der versucht, den Berliner Alltag festzuhalten, der von seinen Lieben erzählt. Und zu Hause hat dieser doch sehr getriebene Mensch dann in der schwulen Subkultur gefunden. Und als er dann 1984 mit HIV diagnostiziert wurde, hat er das Fotografieren entdeckt. Also er wollte alles festhalten, was er erlebt hat, aber auch die Zeit anhalten. Und man kann sagen, also es sind über tausende von Fotografien, die werden jetzt in dem Film verwendet und die erzählen so viel von dieser Zeit. Er hat viel die Tunden fotografiert. Das ist alles so lustvoll, wie sie sich vor seiner Kamera präsentieren. Es sind sehr eindringliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen, einfach auch so Berliner Alltagsszenen. Und er hat immer gesagt, er sucht die Menschen am Rande der Gesellschaft, die ihre Mitte gefunden haben. Und deshalb sind seine Porträts, also die Menschen, von denen geht ein unglaublicher Stolz und eine unheimlich schöne Würde aus. Und man spürt, die haben ihre Mitte gefunden. Und er war aber immer auf dieser Suche nach der Mitte. Er selbst hat sie eigentlich nie gefunden.
Das heißt, es ist auch so ein Zeitbild, ja, eine Zeitreise ins Berlin vor und nach dem Mauerfall.
Ja, auf alle Fälle, weil es auch noch unheimlich tolle Super-8-Filme gibt. Er hat auch in der Band mitgespielt. Dann hört man das auch noch. Also West-Berlin ist so erstmal ein utopischer Ort, wo man sich so jeden Tag neu erfinden kann. Und da ist Jürgen Baldiger auch voll drauf eingestiegen. Aber natürlich geht es auch viel ums Überleben, um die Drogen, um den Strich. Man muss auch, wenn man das alles so sieht, ein bisschen an Nem Godin denken. Das ist schon auch Berlin. Also man muss sich an diese Subkultur, die sie festgehalten hat, ist dann hier eben auch in Berlin gewesen. Und das erzählt dieser Film alles. Und dann kommt eben dieser Einschnitt mit AIDS. Und er fasst das alles gar nicht. Statt Lust, Begehren gibt es jetzt auf einmal Angst und Unmacht. Und mit diesen Gefühlen ist er eben auch an die Öffentlichkeit gegangen und wurde deshalb auch zu einem AIDS-Aktivisten. Und man kann nur sagen, Kunst und auch seine Biografie, er selbst, das ist alles radikal und schonungslos.
Baldiger, entsichertes Herz. Der Regisseur Markus Stein ist übrigens morgen zu Gast in unserer Sendung Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Wir bleiben noch bei neuen Filmen der Woche und wechseln das Genre. Das Hongkong-Kino stand ja lange Zeit für Martial-Arts-Filme und coole Großstadt-Thriller. In dieser Tradition bewegt sich auch der Regisseur Soi Chiang und zwar mit Erfolg. Seine Thriller laufen in den Mitternachtsreihen der großen Festivals und da hat Anke Lewicke auch schon so manches gesehen. Um was geht's in seinem neuen Film City of Darkness und was zeichnet den Stil dieses Regisseurs aus?
Ja, fangen wir mal mit dem Stil an. Sie haben es ja schon gesagt, das Hongkong-Kino war Ende der 1990er Jahre wirklich stilprägend. So die Zeit der Körperarbeiter à la Schwarzenegger war vorbei und dann gab es auf einmal diese eleganten Hongkong-Thriller mit choreografierten Tanz, also Kampfszenen, die Duelle erinnerten an Pas de Deux. Und in diese Tradition geht er rein. Und trotzdem brauchst du natürlich eine Handlung, die viel Action-Einlagen liefert. Und es geht hier um einen jungen Mann namens Chan, der ist aus dem Festland China nach Hongkong geflüchtet, macht so Freestyle-Kämpfe und kommt dann an einem mysteriösen, legendären Ort, Kowloon Wall City. Und da herrschen Bandenkriege und er mischt dann da immer mehr mit. Also es gibt viel Action in labyrinthischen Gassen, stilisierte, überhöhte Gewalt. Und einer der Bosse, der wirft dann seine Zigarette hoch, 3 Karatehiebe, 3 Gegner, Schachmatt, Zigarette wieder in der Hand, tiefer Zug. Also was soll ich sagen? Es heißt La Pour La, hier kann man sagen Action um der Action willen, aber sehr kunstvoll inszeniert.
Vom Genre-Kino heißt es ja immer, dass es auch gesellschaftliche Stimmungen einfängt. Bekommen wir ja das hier mit gut gemachter Action zu tun oder erzählt der Film eben auch was über Hongkong?
Naja, der Schauplatz ist natürlich schon ein ziemlich politisch aufgeladener Ort. Also die City, Wall City wurde dann ja irgendwann abgerissen. Aber es war ja in den 80er Jahren so ein wirklich rechtsfreier Ort, wo die Anarchie herrschte. Und das ist einfach sehr gut dargestellt. Also auch diese Wurmwabe, die hatte sowas sehr Lebendiges. Da haben ja bis zu 1,3 Millionen Menschen gelebt auf 100 Quadratkilometer. Und das wird alles gut dargestellt. Man hätte noch mehr in den Alltag reingehen können. Aber unser Held kämpft ja für die Unabhängigkeit dieses Ortes. Und das kann man natürlich alles auch politisch lesen. Und er sagt auch immer wieder, wie sehr er Hongkong liebt. Also da ist schon auch ein kleiner aktueller Subtext drin.
City of Darkness, der Action-Thriller aus Hongkong und die Doku Baldiger, Entsichertes Herz. 2 neue Filme dieser Woche, vorgestellt von Anke Lewicke. Danke.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädicke.
Russlands Außenministerium hat dem deutschen Goethe-Institut mit Einschränkungen für dessen Tätigkeit im Land gedroht. Deutsche Behörden und Medien übten Druck auf das russische Haus in Berlin aus, behauptete Außenamtssprecherin Sacharowa. Als Antwort sei die russische Seite gezwungen, proportionale Maßnahmen gegen die Filialen des Goethe-Instituts in Moskau und St. Petersburg zu unternehmen, sagte sie. Welche konkreten Restriktionen geplant sind, ließ sie offen. Im Mai 2023 mussten viele Mitarbeiter des Goethe-Instituts Russland verlassen, weil das russische Außenministerium sie neben Diplomaten und Lehrern der deutschen Schule ausgewiesen hatte. Seither bietet das Goethe-Institut Sprachkurse nur noch online an. Die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin sind wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gespannt. Russland hat nun 2 deutsche Journalisten ausgewiesen. Dies sei die Antwort darauf, dass eine deutsche Behörde russischen Korrespondenten die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert habe, sagte Sacharowa dazu. Christina Nagel.
Die Behörde hat die Aufenthaltsgenehmigung der beiden nicht verlängert, weil aus ihrer Sicht die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden. Die Begründung, kurz gefasst, durch die Verbreitung von russischer Propaganda und Desinformation würden sie deutschen Interessen schaden. Dass nun als Reaktion darauf das russische Außenministerium 2 Mitarbeitern der ARD die Arbeitserlaubnis entzieht, ist aus Sicht des Auswärtigen Amtes inakzeptabel. Ein Schritt, den auch der WDR, der für die Berichterstattung aus Russland zuständig ist, mit deutlichen Worten kritisiert. Programmdirektor Jörg Schönenborn spricht von einer erneuten Einschränkung der Arbeit. Seit 3 Jahren habe man es in der Berichterstattung mit Einschüchterungen und Beschränkungen zu tun. Der WDR prüft nun, wie die Arbeit in Moskau fortgesetzt werden kann.
5 Initiativen und eine Einzelperson sind am Abend in Berlin von der Margot Friedländer Stiftung für ihren Einsatz für Toleranz, Menschlichkeit und gegen Antisemitismus ausgezeichnet worden. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte und nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer benannte Preis wurde erstmals verliehen. Eine Jury unter dem Vorsitz von Elke Büdenbender, der Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, hatte unter 275 eingegangenen Bewerbungen die Preisträger ausgewählt. Die 103-jährige Margot Friedländer zeigte sich erfreut über die vielen Bewerbungen. Dieses Engagement sei so unglaublich wichtig für die Zukunft des Landes, erklärte sie. Ausgezeichnet wurden unter anderem der Verein Apropolis aus Burgwedel in Niedersachsen für seine Arbeit mit innovativen Workshops, junge Menschen für die Werte der freiheitlichen Demokratie zu begeistern. Der Verein Zweitzeugen aus Bünde in Nordrhein-Westfalen erhielt den Preis für seine Arbeit, junge Menschen zu befähigen, aktive Träger einer engagierten Erinnerungskultur zu sein. Die Bildungsstätte Anne Frank beendet ihre Präsenz auf der Internetplattform X. Unter der Leitung seines Eigentümers Elon Musk habe sich X von einem zentralen Kommunikationsmedium für journalistische Information und demokratische Debatten zu einer Plattform entwickelt, auf der antisemitische Verschwörungstheorien, Fake News, rechtsextreme Inhalte und schierer Spam florieren, teilte die Bildungsstätte in Frankfurt am Main mit. Hass und Hetze würden auf dieser Plattform durch algorithmische Verstärkung nicht nur geduldet, sondern aktiv gefördert, begründete die Leiterin des Bereichs Kommunikation, politische Bildung im Netz, Eva Behrensen, die Entscheidung. Zahlreiche Berichte und Analysen belegten dies.
Der 7. Oktober vergangenen Jahres ist eine Zäsur mit schweren Folgen für die Menschen in Israel, in Gaza und nun auch im Libanon. Insgesamt, und darum soll es jetzt gehen, ist die antisemitische Bedrohung massiv gestiegen. Betroffene berichten von Diskriminierung, verbalen und physischen Übergriffen, von schwindender Solidarität, von weniger Teilhabe. Während sich der Antisemitismus radikalisiert und zunimmt, werden im Bildungs- und Forschungsbereich signifikante Lücken deutlich. Um diese Situation aufzuzeigen und zu verbessern, beschäftigte sich ein Berliner Fachsymposium gestern und heute mit den Auswirkungen des 7. Oktober auf jüdische und israelische Communities. Ausgerichtet vom Kompetenzzentrum Antisemitismus, kritische Bildung und Forschung. Luise Sammann hat die Vorträge und Diskussionen für Fazit verfolgt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Um erst nochmal den Rahmen herzustellen, wer kam hier wofür zusammen?
Ja, also das waren Menschen aus der Antisemitismusforschung einmal, aber dann auch zum Beispiel aus der Opferberatung oder aus Gedenkstätten, die da zusammenkamen. Und es gab dann einmal einen eher kulturellen Teil, würde ich sagen, am ersten Tag mit einer Lesung, mit einer musikalischen Installation und mit Gesprächsrunden. Und dann heute am zweiten Tag gab es den eher analytisch-diskursiven Teil mit eben Panel-Diskussionen und Workshops rund um die Forschung zu den Auswirkungen des 7. Oktober auf jüdische Communities und auf die Bildungslandschaft in Deutschland und organisiert eben von diesem Kompetenznetzwerk, das seit 2014 Bildungsprogramme zu dem Thema Antisemitismus aufsetzt, Forschung betreibt und Menschen in diesem Bereich qualifiziert.
Nach dem ersten Jahrestag des 7. Oktober ging es in den letzten Wochen vor allem um das sehr emotionale Gedenken an die Opfer des Massakers der Hamas. Bei diesem Symposium standen nun wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen im Mittelpunkt. Wie haben Sie die Stimmung da erlebt?
Ja, sie war trotzdem auch hier durchaus emotional zwischendurch. Viele der Anwesenden waren ja jüdische Menschen und alle, auch die nicht-jüdischen, einte auf jeden Fall ein enger Bezug und damit auch eine große Betroffenheit und vor allem auch das Gefühl, sich seit dem 7. Oktober in Deutschland sehr allein zu fühlen. Marina Chernivsky, Psychologin und Gründerin der Opferberatungsstelle OFEC, die hat sich dazu geäußert. Sie sagte, viele haben das Gefühl, etwas zu erleben, was andere nicht erleben. Und sie sprach sogar von einem Solidaritätsentzug durch die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, der für Jüdinnen und Juden eben sehr schmerzhaft ist. Wir hören sie mal.
Vielleicht übertreibe ich ein wenig, aber mir ist wichtig zu sagen, dass es für manche Menschen, mit denen wir gesprochen haben, das, was wir heute erleben, als Verrat gerahmt wird. Das Gefühl der Schutzlosigkeit wird aktualisiert, weil das Gefühl der Schutzlosigkeit inmitten einer sich als plural und demokratisch beschreibenden Gesellschaft.
Ja, das hat der 7. Oktober nochmal sehr deutlich gemacht und auch das macht ihn für viele Menschen eben wirklich zu einer Zäsur. Das Märchen, dass Juden in Deutschland sicher sind und hier volle Solidarität genießen, das gilt seitdem einfach nicht mehr. Antisemitische Stereotype sind plötzlich ja wieder salonfähig und zahlreiche Defizite in diesem Bereich, die man vielleicht lange einfach ignorieren konnte, die sind plötzlich wieder ganz deutlich zutage getreten.
Also es sind Defizite zu sehen. Welche konkret?
Also zusammenfassend besteht, würde ich sagen, der Eindruck, dass die Strukturen, die wir gegen Antisemitismus aufgebaut haben in Deutschland, versagt haben in den letzten Monaten. Wenn wir jetzt mal auf den Hochschulbereich gucken, um den es ja heute schwerpunktmäßig ging, dann konnten wir sehen, dass die Antisemitismusforschung eben längst nicht so gut aufgestellt ist, wie viele vielleicht dachten, und dass auch die Antidiskriminierungsstrukturen absolut nicht ausreichen. Viele jüdische Studierende berichten, sich komplett alleingelassen zu fühlen. Viele wissen gar nicht, ob sie überhaupt weiter in Deutschland studieren wollen und können. Ebenso geht es auch Forschenden. Es ist einfach sehr sichtbar geworden, was alles nicht gut läuft beim Thema Antisemitismusbekämpfung, und das eben nicht nur wegen der steigenden Zahlen von Übergriffen, wegen der Gewalteskalation, sondern zum Beispiel auch wegen dieser Defizite im Wissenschaftsbereich.
Das ist eine Sicht, die sich zunehmend durchsetzt. Die Politik hat versucht, etwa mit der Bundestagsresolution zum Schutz jüdischen Lebens darauf zu reagieren. Eine weitere Resolution jetzt speziell für die Situation der Hochschulen und Schulen ist geplant. Wie wurde das heute diskutiert? Wird das als Unterstützung gesehen? Vielleicht sogar als so ein schützendes Instrument?
Ja, das war am Rande tatsächlich Thema, und ich habe da ganz unterschiedliche Stimmen zu gehört, was ja auch nicht weiter verwundert. Die jüdische Community, wenn man sie überhaupt so nennen will, ist ja alles andere als eine homogene Gruppe. Es gibt da durchaus Kritik an dieser Resolution. Einige fürchten, dass der offene Dialog noch mehr eingeschränkt wird und dass es gerade kontraproduktiv damit ist. Und dann gibt es aber auch andere, wie etwa Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden, der mir heute sagte, dass er sehr zufrieden sei mit diesem Schritt und dieser Resolution.
Also die vom Bundestag verabschiedete Resolution scheint mir tatsächlich ein Puzzlestein zu sein in einer notwendigen Klärung und Positionierung. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen Orientierung suchen. Und wenn die demokratischen Parteien es hinkriegen, was selten genug ist, sich so zu positionieren und Klarheit zu schaffen und in dem Bereich zumindest darauf hinzuweisen, dass es da eine gemeinsame Haltung gibt, da bin ich sehr froh drum.
Ja, aber klar, dass so eine Resolution jetzt grundlegend etwas verändert in Deutschland, das denkt, glaube ich, niemand, der heute anwesend war.
Gab es denn andere Vorschläge, was es noch konkret braucht?
Ja, die gab es vor allem heute Vormittag bei einem Panel, zumindest in Bezug auf den Hochschulbetrieb. Ich versuche mal so ein paar Kernpunkte vielleicht zu nennen. Also es ging einmal ganz konkret um die Forschung im Bereich Antisemitismus, die ausgebaut werden muss und viel mehr Tiefgang braucht, anstatt wie bisher oft nur auf kurzfristige Projekte zu setzen. Das war ein wichtiger Punkt. Außerdem muss sie zumindest teilweise auch inhaltlich neu ausgerichtet werden, hieß es. Immer noch beschränkt sich der Umgang mit Antisemitismus viel zu oft auf historische Zugänge. Stichwort Holocaust zum Beispiel als einziger Punkt im Schulunterricht, wo Antisemitismus angesprochen wird. Also hier ganz klar eine Kurskorrektur. Und das Gleiche gilt auch für die Wissensvermittlung, da dann das Beispiel der mangelnden Kompetenzvermittlung in der Lehrerausbildung zum Thema Antisemitismus oder auch zum Thema Nahost, das ist ja sehr deutlich geworden, dass auch da strukturelle Defizite bestehen. Die Antidiskriminierungsangebote an den Unis, ich hatte das eben schon kurz angesprochen, die offensichtlich die großen Bedarfe der letzten Monate nicht decken konnten und von denen Betroffene sich auch häufig gar nicht verstanden und abgeholt gefühlt haben. Auch da muss etwas passieren. Ein letzter Punkt, der die Podiumsdiskussionsteilnehmer sehr beschäftigt hat, auch durchaus im selbstkritischen Sinne, ist die große Lagerbildung, an der im Moment viel auch scheitert tatsächlich. Es herrscht, so beschrieb es Sina Arnold von der TU Berlin, ein unheimlicher Positionierungsdruck, und auch Forschende gelten dann schnell als Rassisten oder eben wahlweise als Verharmloser, wenn sie bestimmte Themen anfassen. Also da ist ein besserer, offenerer Dialog nötig.
Ja, gerade Dialog, das erleben wir in diesen Tagen immer wieder, wie schwierig das ist, den zu führen. Mitunter kann man sich ja nicht mal auf eine Definition von Antisemitismus einigen.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das sind riesige Herausforderungen, aber es gibt dann eben doch auch Einigkeiten, und vielleicht macht es dann Sinn, da erstmal zu beginnen. Also ein so ein Punkt war zum Beispiel die Forderung nach der stärkeren Einbeziehung von jüdischen Perspektiven. Darauf konnten sich alle einigen, dass das nötig ist. Denn ausgerechnet diese Perspektiven, die fehlen häufig, was natürlich völlig absurd ist bei dem Thema. Und der Teufelskreis ist jetzt, dass es nach dem 7. Oktober einen unfassbaren Vertrauensverlust gegeben hat und man viele schlicht verloren hat, die sich an diesem Diskurs aus jüdischer Perspektive beteiligen könnten und müssten. Aber eventuell kann da eben auch das eine das andere bedingen, in dem Sinne, dass Vertrauen zurückgewonnen werden kann, wenn wirklich sichtbar jetzt Strukturen angegangen und hinterfragt werden. Und dass das nötig ist, darüber bestand heute tatsächlich kein Zweifel.
nach dem 7. Oktober, Herausforderungen und Perspektiven für Bildung und Forschung. Danke, Luise Sammann, für diese Eindrücke vom Berliner Fachsymposium.
Sehr gerne.
Am 7. Januar 2005, also vor bald 20 Jahren, ist der aus Sierra Leone geflüchtete Uri Jallo im Polizeigewahrsam in Dessau tödlich verbrannt. Angeblich soll sich der gefesselte Jallo selbst angezündet haben. Aber an dieser Version gab es von Anfang an berechtigte Zweifel. Vielfach öffentlich artikuliert, erzählt in Podcasts, Artikeln und Büchern. Jetzt widmet sich der ARD Crime Time erneut dem Fall. Regisseur Benze Maté sagte heute dazu in unserem Programm das Folgende.
Wir haben es uns vorgenommen, ohne Vorzeichen an diesem Fall ranzugehen. Und als besten Weg dafür haben wir erkannt, tatsächlich mit jedem möglichen Menschen zu sprechen, der irgendetwas mit diesem Fall zu tun hatte und der noch am Leben ist.
Warum verbrannte Uri Jallo? So heißt diese sechsteilige Doku-Serie, steht seit heute in der ARD-Mediathek. Eine Empfehlung von Matthias Dell.
Egal wie lange die Leute lügen, aber irgendwann kommt die Wahrheit raus.
Das sagt Injay Ahmadi, ein Freund von Uri Jallo, ganz am Ende der neuen sechsteiligen ARD-Doku-Serie. Denn der Fall Uri Jallo ist nicht abgeschlossen. Zwei Gerichtsverfahren haben keine plausible Antwort auf die Frage geliefert, wie der an Händen und Füßen fixierte Mann es geschafft haben soll, eine feuerfeste Matratze mit einem Feuerzeug und damit sich selbst anzuzünden, obwohl er zuvor gründlich durchsucht worden war.
Es ist durchaus denkbar, dass Fehler passiert sind. Wenn das der Fall sein sollte, müssen die auch angesprochen werden und soweit es möglich ist, korrigiert werden.
Und wieso der Dessauer Staatsanwalt Volker Bittmann den Fall ausgerechnet dann abgeben musste, als er 2016 begann, gegen die Verantwortlichen auf dem Revier zu ermitteln. Die gut dreistündige Doku-Serie rekonstruiert die Umstände von Jallos Tod. Durch Interviews mit Leuten, die mit dem Fall verbunden sind, und durch nachgesprochene Vernehmungsprotokolle und Funkkommunikation.
Polizeinotruf, guten Morgen.
Guten Morgen, wir werden da belästigt vom Ausländer.
Das ist anfangs gewöhnungsbedürftig, aber in diesen Aussagen steckt das rassistische Denken, das Uri Jallo gegenüber herrschte. Wenn etwa ein Arzt herbeigerufen wird, um Jallo Blut abzunehmen.
Na, dann mache ich das, dann komme ich mit rum.
Ja, piekst du mal einen Schwarzafrikaner?
Ach du Scheiße. Da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen.
Na dann bring doch eine Spezialkanüle mit.
Mach ich. Alles klar, bis gleich.
Auch wenn Attila Teuchtler, der Anwalt des Revierleiters, in dem herablassenden Gewitzel keine Diskriminierung erkennen kann.
Ja, das ist nun in der Welt, das kann man nicht rückgängig machen. Also ich sehe da nichts Rassistisches da drin. Und so ist auch mein Mandanten hier eingestellt. Also das war Ausdruck der Heiterkeit und Lockerheit.
Dagegen steht die Erfahrung von Muqtaba, einem Freund von Uri Jallo.
Dieser Polizeibeamte, wie sie uns behandelt haben, das konnte viele Leute sich nicht vorstellen. Warum? Weil diese unter diese Hautfarbe nicht gesteckt haben. Keiner weißer Mensch konnte sich vorstellen, dass sowas passieren könnte.
Die Doku-Serie gibt diesen Perspektiven Raum. Macht Uri Jallo als Mensch sichtbar, der es als Kind geschafft hat, vor Krieg und Gewalt in Sierra Leone zu fliehen. Erst nach Guinea, schließlich nach Deutschland.
Da hat es immer gewünscht, dass Guinea oder Sierra Leone so wird wie in Deutschland. So demokratisch-politische Ebene. Ne? Deutschland war für Uri ein Traumland. Ne?
Muqtaba ist es auch, der dafür sorgt, dass der skandalöse Tod seines Freundes nicht vergessen wird. Er engagiert sich.
Wir sind zum Polizeirevier gegangen. Wir haben versucht, mit der Staatsanwalt zu sprechen. Der wollte uns nicht etwas sagen. Du kämpfst gegen eine Institution, die so einen Riesenapparat hat. Ne? Und wir waren ganz, ganz klein. Wir wussten nicht mal, was Politik ist.
Medien werden aufmerksam, die weitere merkwürdige Todesfälle im selben Revier recherchieren. Betroffen sind zwei Männer, die wie Jallo am Rande der Gesellschaft stehen. Der Obdachlose Hans-Jürgen Rose und der Alkoholkranke Mario Bichtemann. Markus Steckel von der Opferberatung.
Wenn es Uri Jallo nicht gegeben hätte, hätten wir von diesen Fällen auch nichts erfahren. Das zeigt, dass es Kräfte gibt, die daran kein Interesse haben und die man auch im Revier suchen muss.
Die unabgeschlossene Geschichte im Doku-Serienformat komplex weiterzuerzählen, ist das eine Verdienst von Warum verbrannte Uri Jallo? Das andere, erstmals nicht nur Hintergrundgespräche mit Polizisten zu führen, sondern einen zu finden, der sich vor die Kamera wagt.
Mein Name ist Hanno Schulz. Ja, also man kann de facto sagen, ich war stellvertretender Revierleiter. Es ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, mal unsere Sichtweise deutlich zu machen.
Interessant an dieser Sichtweise ist auch, wie der Polizist Dinge beschreibt. Wenn er etwa fast geschmeichelt, lächelnd über Gewaltanwendung spricht.
Und wenn das dann nicht funktioniert, dann gibt es dann die sogenannte einfache körperliche Gewalteinwirkung. Da ist Polizei natürlich auch gehalten, den körperlichen Widerstand zu beenden.
Oder wie Schulz Tricksereien seiner Kollegen beschönigt, um Uri Jallo damals auf dem Revier festhalten zu können.
Sie müssen euch einen Grund eintragen, der zwingt ins Buch. Ja. Ob das immer so auf die Goldwaage zu legen ist, das ist ja nicht korrekt, aber das Leben ist so.
Denn dadurch werden Details einer Polizeiarbeit im besten Sinne dokumentiert, die problematisch und skandalös sind, weil sie andere Menschen mit dem Leben bezahlen. Wie Uri Jallo.
Warum verbrannte Uri Jallo? Die sechsteilige Doku-Serie ist seit heute in der ARD-Mediathek zu sehen, ab 6. Januar dann im linearen ersten Fernsehprogramm. Angela Merkels Memoiren bekommen morgen nochmal große Aufmerksamkeit in den gedruckten Feuilletons, aber Arno Orzeseks Blick bleibt erstmal bei einem anderen Thema der Zeitungen hängen.
Für alle, die so gar kein Herz für Autos haben, gibt's hier nichts zu sehen. Die anderen müssen tapfer sein. Heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit, in der Jens Jessen einen Verlust anzeigt. Die britische Automarke Jaguar, die zum indischen Unternehmen Tata gehört, tilgt den elegant vorwärts springenden Jaguar aus ihrem Markenlogo. Übrig bleiben wird nur noch ein zart gestreifter Schattenriss an unauffälliger Stelle, erklärt Jessen und fügt betroffen hinzu, dass die schöne Raubkatze nicht mehr in freier Wildbahn leben soll, sondern nur noch im Reich der Ideen und Erinnerungen. Niemals wieder in materieller Gestalt am Band geboren werden soll, bedeutet den Zusammenbruch aller Träume, die einst von der Vermählung des Schönen mit dem Starken geträumt wurden. Beileidsbekundungsbedürftig Jens Jessen. Schlagen wir die Literaturseiten der Zeit auf. Unter dem Titel »Ein Blickkontakt und alles war klar« bespricht Navid Kermani die Autobiografie von Angela Merkel und schickt voraus, dass ich nicht zu den Wählern Merkels gehörte und ihre Regierungsbilanz auf etlichen Feldern sogar für fatal halte. Schon gar nicht schien mir die Kanzlerin eine Meisterin der Sprache zu sein. Aber dann lese ich das Buch, das sie nach dem Ende ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft vorlegt, und bin schon von den ersten Seiten hingerissen. So feinfühlig, so plastisch, so wenig prahlerisch sind ihre Kindheit und Jugend erzählt. Allein als der Artikel ins letzte Drittel einbiegt, ist's vorbei mit Kermanis Begeisterung. Gern würde ich an dieser Stelle die Rezension beenden. Indes lese ich weiter und werde, je länger und leider auch selbstgefälliger Merkel von ihrer Kanzlerschaft berichtet, doch vom Unmut über die vielen Versäumnisse eingeholt. Dass Deutschland heute in vielerlei Hinsicht schlechter dasteht als zu Beginn ihrer Kanzlerschaft, ob in Bezug auf Infrastruktur, Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung, den Bruch der deutsch-französischen Achse, den Zustand Europas oder die Versäumnisse im Klimaschutz, darüber verliert sie kein Wort. Zu anderen Themen, Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine-Krieg und so weiter, macht Merkel allerdings viele Worte und sich dabei, laut dem Zeitautor Kermani, durch ihre Rechthaberei selbst klein. In der Frankfurter Allgemeinzeitung gesteht Jürgen Kaube der Kanzlerin AD zu, in ihren Memoiren nicht mit sich selbst abzurechnen, lästert aber, große Teile des Buches lesen sich wie wohlwollende Abschriften aus einem Terminkalender. Also blickt Kaube lieber aufs große Ganze. Den Deutschen hat Angela Merkel in ihrer Regierungszeit gegeben, oder zumindest zu geben versucht, was die Deutschen am meisten schätzen. Ruhe. Die Sparguthaben sind sicher. Wir schaffen das. Wandel durch Handel. Sie kennen mich. Insofern schimpfen viele von denjenigen, die heute auf sie schimpfen, auch auf etwas in sich selbst. Falls es Sie interessiert, worüber sich Merkel und Anne Will bei der Vorstellung des Buches im Deutschen Theater Berlin unterhalten haben, lesen Sie Julia Enkes Bericht ebenfalls in der FAZ. Auch für Enkel lautet die Hauptbotschaft des Abends: Ich, Angela Merkel, war immer ehrlich und habe alle Entscheidungen so getroffen, dass ich sie auch im Rückblick wieder so treffen würde. Non, je ne regrette rien. Nein, ich bedauere nichts. Und sonst so? In der Süddeutschen Zeitung schimpft Maxim Biller über das Elend einer Literaturvermittlung, die auf Germanisten, Prosa und scheintote Texte setzt. Niemand, so Bella, sei heute in der Lage, ein rein formales Urteil über auch nur ein paar Seiten Prosa zu wagen. Also zum Beispiel zu sagen, warum Kafkas Prozess allein aus stilistischen und dramaturgischen Gründen ein gutes, ein schönes Buch ist, aber Thomas Manns Zauberberg das genaue Gegenteil davon, nämlich ein dickes, böses, hässliches Ungetüm, ein tausendseitiger Ideenroman ohne Ideen, ohne Leben, ohne Suspense, bar jeder Poesie und voller Dialoge, die wie Leitartikel und Wortmeldungen im Philosophie-Proseminar 1 klingen, nicht wie Literatur. Ihr alle, die ihr Thomas Mann vergöttert, nehmt das aus der Feder des großen Billers, der selbst einen Zauberberg klein machen kann. Aber so ist das auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten namens Feuilleton. Wir empfehlen allen Beteiligten, Beleidigten und Betroffenen mit einer Überschrift der Tageszeitung: Nur nicht rumjammern.
Arno Urzesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.